Tag immer vor so einer großen Glasscheibe. Das erinnert mich ein bisschen. Das befahre ich nur nicht. Das Bild verändert sich jetzt nicht vor mir. Sonst als LKW-Fahrer verändert sich hinter der Glasscheibe immer so viel. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Zum einen war ich ja schon lange nicht mehr bei euch, bei Ihnen in der Gemeinde. Zum anderen freue ich mich, dass wir jetzt, wo ich jetzt mal hier bin, uns sogar ganz häufig sehen werden. Heute, dann hoffentlich vielleicht morgen und dann im Dezember schon wieder. Und diese drei Termine, wo ich hier bin, greifen alle ganz gut ineinander. Sie sind nicht voneinander abhängig. Also man kann auch morgen kommen, wenn jetzt heute jemand nicht im Gottesdienst war oder im Dezember, wenn ich wieder hier bin. Aber man hat natürlich trotzdem was verpasst. Auf jeden Fall. Und sie bauen andererseits doch aufeinander. Also wer alle drei mitnehmen kann, ist auf jeden Fall Nutznießer davon. Und ich habe das Thema für heute gewählt. Wie wird deine Seele, ihre Seele, also die persönliche, eigene Seele wieder gesund? Im Dezember werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie wird unsere Seele gesund? Da geht es um das Kollektiv der Gemeinde, also derer, die zu Jesus Christus gehören. Aber es ist ein Grundprinzip, dass man nur dem Heilung geben kann, wenn er selber gesund ist. Vor allem, wenn die eigene Seele, wenn es um die Seele geht. Ein kranker Arzt kann auch einen Patienten versorgen. Das mag so sein. Ich fand es interessant, mein Vater war Raucher und sein Arzt damals, der sagte immer, Herr Langenberg, Sie müssen aufhören zu rauchen. Und dann, das war noch in den 70er Jahren, ne? Und dann hat er gesagt, setz dich mal hin. Und dann haben sie zusammen noch eine geraucht. Also der Arzt mit seinem Patienten. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Früher zückten wir noch ein bisschen anders. Wie wird deine Seele gesund, werden wir morgen Abend für alle, die sich dafür interessieren, einen kleinen Themenabend machen. Was sind denn Prinzipien, auf die wir schauen wollen, wenn wir füreinander für die Seele des anderen auch sorgen wollen? Worauf wollen wir achten? Müssen wir auch achten, damit wir nicht mehr Unheil, mehr Verletzung, mehr Schaden schaffen als Heil, wenn wir denn jemandem auf eine seelsorgerliche Art und Weise helfen wollen. Das ist nur ein kleiner Abend, das ist ein anderes und doch sind es Prinzipien. Wenn man Teile mindestens schon mal davon sich zu Herzen nehme und sie anwenden würde, weil sie einleuchtend sind, haben wir schon eine Menge dazu gewonnen. In einem ersten Schritt. Unsere Beziehung zu Jesus Christus, unsere Beziehung zu Gott ist sehr, sehr individuell. Die ist absolut einzigartig, weil jeder Mensch von uns seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Biografie, seine eigene Denkweise, seine eigene Bewertung seines Lebens und das, was er erlebt, ganz individuell erlebt. Wir sind 5 Kinder zu Hause, also mit meinen eigenen leiblichen Geschwistern. Und als wir jetzt unseren Vater beerdigt haben und über unsere Eltern gesprochen, haben wir festgestellt, wir 5 haben unterschiedliche Perspektiven auf dieselben Eltern. Weil wir unterschiedliche Personen sind, unterschiedlichen Alters sind in diesen 5 Kindern und so weiter. Ich musste an eine Frau denken, die ich in der Beratung hatte. Und das mir sehr massiv deutlich machte, wie wir das, was wir erleben, so unterschiedlich deuten können, manchmal gegensätzlich zu dem, was wirklich passiert ist und Absicht war. Das merken wir übrigens auch in Gemeinden, im Umgang miteinander. Das merken wir aber auch in Ehen, Eltern und Kindern. Wir haben oftmals, erleben wir etwas und deuten es aus unserer eigenen Sicht. Da war eine Frau, die kam über Jahrzehnte, jetzt war sie schon in den 40ern, kam auf Gedeih und Verderb mit ihrer Mutter nicht klar. Und dann kam im Gespräch raus, dass sie, wie sie ihre Mutter erlebte als Kind, dass sie ihre Mutter sie ständig irgendwo hinschickte, wegbrachte. Ihre Mutter habe nie Zeit für sie. Und sie habe ihr nachher sogar noch ein Pferd gekauft. Und während des ersten Gesprächs hat diese Frau für sich erkannt, vielleicht hatte meine Mutter nicht nie Zeit für mich, sondern die hat alles für mich getan, damit ich das, woran ich Freude hatte, erleben durfte. Ich habe diese Mutter nie kennengelernt. Aber diese Frau hatte für sich auf einmal begriffen, vielleicht ist mit dem, wie ich das Verhalten meiner Mutter deute, Unrecht. Und ich tue jetzt seit 40 Jahren meiner Mutter Unrecht, die mit aller Kraft und aller Mühe das getan hat, was ich mir vielleicht als Kind eigentlich auch gewünscht habe. Scheinbar hat sie sich auch andere Dinge gewünscht, dieses Kind. Die dann ja auch Kind ihrer Mutter geblieben ist und bis in die 40er ihrer Mutter Gram war. Aber sie lernte auf einmal, das, was sie erlebte, neu zu überdenken und sich zu fragen, ist mein Blick auf meine Mutter, wie ich ihn bis jetzt hatte und das erlebte, wie ich es gedeutet habe. Ist das denn objektiv richtig oder vielleicht ist es nur subjektiv? Also auf mich bezogen, meine eigene Deutung. Vielleicht hätte jemand anders von uns das ganz anders, wenn er das erlebt hätte mit seiner Mutter, ganz anders gesagt und gesagt, ja Mensch, was für eine glückliche Kindheit müsste das gewesen sein. Mich fasziniert ein Begriff, den ich als Kind und als Jugendlicher nicht mochte, weil das so der typische fromme Begriff war, der Liebe, der sogenannte Heiland. Das war für mich immer kindlich und niedlich, bis ich begriffen habe, nicht nur, das ist nicht ein Kinderstundenbegriff, der Heiland, sondern die Bibel beschreibt Jesus sowohl im Neuen wie auch schon im Alten Testament, bezeichnet sich Gott selber als ein Heiland. Also sein Wesen, das Wesen Gottes ist, Heilung zu schaffen. Natürlich manchmal auch körperlich. Ja, ich hab's mit der Schulter, ich werde jetzt auch langsam älter. So, und Knie macht nicht mehr, Vater sagt, du bist langsam eine Ruine. So, das ist körperlich, das kann besser werden, muss es aber nicht. Aber unsere Seele kann heil werden, selbst wenn man immer älter wird. Und wir bringen ja interessanterweise scheinbar Verletzungen sogar mit, nicht aus dem Alter, sondern oftmals aus der Kindheit und Jugend. Auch ein bestimmtes Bild von Gott. Und ich will heute drei Aspekte ansprechen. Da bei der Frage, wie wird deine Seele gesund, nämlich welches Bild, welche Vorstellung hast du von Gott, wie siehst du Gott? Wie siehst du dich selber, welches Bild hast du von dir selber, welche Vorstellung hast du von dir selber? Und wie siehst du die anderen Menschen, mit denen du zu tun hast? Denn auch aus dieser Beziehung heraus mit Menschen scheinen Verletzungen zu entstehen. Oder scheinen wir Verletzungen bei anderen auszulösen, ohne es jemals so gewollt zu haben, in aller Regel. Und ich glaube, dass wir zumindest die Chance haben, wenn wir es heute mal hören, das mal zu reflektieren, vielleicht mit dem Partner, mit Freunden im Hauskreis oder im Telefonat mal mit einem Menschen, mal zu teilen, zu sagen, sag mal, wie hast du das heute, diese Predigt, erlebt? Wie kann ich das in meinem Leben anwenden, dass Heilung in meinem Leben geschieht? Durch Gott, der Heiland ist. Wir schauen uns mal die ersten Folien an. Jetzt habe ich keinen Präsenter. Also Hartmut, du müsstest vielleicht so ein bisschen mitschauen. Das erwähnte ich vorhin, damit du geistlich wachsen kannst oder damit man auch Heilung geben kann, musst du selber heil werden. Wie sehen Sie Gott? Ist die nächste Folie. Mach mal weiter. So, nächste. Wie siehst du dich selbst? Und dann wieder, wie sehen dich die anderen? Ich lese aus dem Text, den wir gerade schon gehört haben, noch einen zweiten Teil. Diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, geht um zwei Brüder. Wir haben einmal von dem Bruder gehört, der außer Hauses gegangen ist, Geld verbracht hat und zurückkehren durfte und wieder angenommen wurde. Das heißt aber über seinen älteren Bruder in Vers 25, Lukas 15, Vers 25, er war, als sein Bruder zurückgekommen war, auf dem Feld und als er nahe zum Haus kam, hörte er Musik und Reigen. Da rief er einen der Knechte zu sich und fragte, was das sei. Der sagt zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde dieser ältere Bruder zornig, er wollte nicht zu dieser Feier hineingehen. Da kam ihm sogar der Vater heraus und bat ihn doch dazu zu kommen. Ja, aber er sagte zu dem Vater, siehe, so viele Jahre habe ich dir gedient und ich habe alle deine Regeln niemals übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden mal fröhlich sein könnte. Also eine Party feiern könnte. Jetzt machst du eine Party für diesen Sohn. Aber dieser dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, dem machst du das gemästete Kalb. Der Vater sagt zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist doch auch dein. Aber man muss doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Also, erste Frage, machen wir mal weiter. Weiter. Wie siehst du Gott? Was hast du, was haben Sie für eine Vorstellung von Gott, wie er denn sei? Die erste Möglichkeit, wie man sagt, wie man vielleicht denken könnte, dass man glaubt, Gott kennt mich nicht. Er weiß nichts über mich, über meine Biografie, über meine Sorgen. Er kennt nicht meine Gedanken. Er kennt mich nicht wirklich mit meiner Psyche, mit meinem verdammten Elternhaus oder mit meiner Hilflosigkeit, mit Menschen klarzukommen. Er kennt nicht meine Geldsorgen. Er kennt nicht meine Tränen, meine Angst. Gott kennt nicht meine Ziele, was ich mir gewünscht habe. Ich habe einen Mann kennengelernt, der ist, wenn man dem begegnet, der ist immer wieder destruktiv, destruktiv, destruktiv. Bis ich erfahren habe, sein Traum war es, hatte er eine bestimmte Vorstellung, welchen Beruf er erreicht. Er hatte geträumt davon, mal eine Frau zu finden, zu heiraten, Kinder zu haben, eine Familie zu haben. Nichts von allen seinen Zielen hat er erreicht. Nichts. Die meiste Zeit war er arbeitslos und Hartz-IV-Empfänger und keine Frau mag ihn, dass sie ihn heiraten will. Und damit hat er auch keine Kinder in die Welt gesetzt. So. Das macht was mit ihm und dieser Persönlichkeit. Und wenn wir den Eindruck haben, wenn Sie den Eindruck haben, wenn du den Eindruck hast, Gott kennt mich nicht, er weiß nicht, was mich ausmacht, dann werden Sie von ihm auch nicht etwas erwarten in dieser Hinsicht, dass er Ihnen irgendwie gut tun könne. Vielleicht werden Sie mit Menschen zu tun haben, die eine solche Vorstellung von Gott haben, nämlich, dass sie glauben, Gott kennt mich nicht. Das ist gut, wenn sie wissen, dass das die Vorstellung eines ihrer Mitmenschen ist, damit sie damit sensibel, feinfühlig, wertschätzend, barmherzig umgehen. Dass dort jemand ist, der glaubt, Gott kenne ihn nicht. Also ich könnte den ganzen Tag noch darüber reden, über dieses Thema. Ich könnte Beispiel um Beispiel erzählen, auch aus der Bibel. Ein Beispiel haben wir, ich habe glaube ich dafür die Textstelle auch. Gucken wir mal. Zweite Könige. Es geht um König Hiskia. Und da heißt es, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Er redet zu Hiskia, der war schwer krank geworden. Er sagt zu ihm, ich habe dein Gebet gehört und ich habe deine Tränen gesehen. König David sagt das mal. Du, in seiner Psalmen schreibt David, du sammelst meine Tränen, sagt David, sag er zu Gott, du sammelst meine Tränen in einem Krug. Ich weiß nicht, Gott braucht keinen Krug. Er sagt damit, du siehst, wo ich heule, wo ich abends oder nachts in mein Kissen weine oder wo ich auch weine, obwohl es keine Tränen mehr gibt, weil ich gar keine Tränen mehr habe vor Verzweiflung. Ich möchte dir sagen, Gott sieht dich und erkennt dich. Das ist das Wesen Gottes, sonst könnte er nicht heilen. Er könnte nicht Heiland sein. Und vielleicht ist das ein Thema in deinem Leben, ich muss mich, glaube ich, kurz erfassen, weil ich so viele Punkte heute habe, ein wesentlicher Aspekt zu glauben und zu verstehen, Gott kennt mich. Denn dann kann meine Seele heil werden. Vielleicht muss das noch heil werden, dieses Bild von Gott. Das nächste ist, Gott reagiert nicht. Das kann auch eine Vorstellung sein. Also man betet, man hofft auf ihn, aber er tut nicht das, was wir uns wünschen. Er tut nicht das, was wir wollen. Also wo ich jetzt Vater bin, in meiner kleinen Familie, ist ein Teil der Tränen unter den Kindern, ist darum, weil sie ihren Willen nicht kriegen. Papa und Mama reagieren nicht so, wie sie sich das wünschen. Und wenn wir das Bild von Gott haben, er solle so reagieren, wie wir uns das vorstellen, dann haben wir den Eindruck, vielleicht reagiert Gott ja gar nicht. So, Gott muss so oder so sein. Und dann glauben wir, vielleicht Gott ist unaufmerksam, er ist desinteressiert an meinem Leben. Und wenn wir eine Vorstellung von Gott haben, er sei desinteressiert oder er sei unaufmerksam, wie das vielleicht auch mit leiblichen Eltern war oder ist. Ich merke es, wenn meine Kinder mit mir reden. Muss ich mich konzentrieren? Sagen, stopp, Arbeit abschalten, deine Gedanken abschalten, du bist jetzt bei deinem Kind. Manchmal kommen die zu mir ins Büro. Ich habe mich dafür entschieden, dass meine Kinder niemals den Eindruck haben sollen, Papa interessiert sich nicht. Manchmal muss ich ihnen sagen, so nach einer Minute, ich bin aber jetzt voll in der Arbeit, mein Büro ist bei uns im Haus, wir sehen uns nachher wieder. Aber für diesen Moment muss mein Kind wissen, Papa interessiert sich für mich. Damit sie nicht das Bild bekommen, so wie mein Papa sich nicht für mich interessiert, interessiert sich vielleicht Gott auch nicht. Der ist in Gedanken. Ein Bibelwort dazu? Haben wir da ein Bibelwort zu? Sei stille, heißt im Psalm 46, und erkenne, dass ich Gott bin. Ich habe diesen Bibelvers darum gewählt, weil manche zum Beispiel auch glauben oder denken, das habe ich auch schon in Gesprächen gehört, vielleicht hat Gott auch zu viel zu tun. Vielleicht ist er nicht in der Lage, sich mit so vielen Leuten ja auch zu beschäftigen. Und dann komme ich noch mit, ja? Wer bin ich, dass Gott auf mich hören sollte? Warum soll er bei mir reagieren? So, aber das drückt auch, das kann auch zumindest Wunden, Verletzungen hinterlassen, dass man denkt, ja, ich bin vielleicht auch vor Gott nicht bedeutsam genug. So, aber wenn Gott Gott ist, dann ist er in der Lage, anders als Menschen, immer und allumfassend bei allen gleichzeitig zu reagieren, so wie die Bibel das übrigens auch behauptet, ja, und nicht, dass er unfähig sei, dass er mit überfordert sei, denn erkenne, sei still, warte ab und erkenne, dass ich Gott bin. Ich werde handeln können, auch gleichzeitig. Und ich möchte alle, die vielleicht unter diesem Aspekt auch leiden, Gott reagiert nicht, sagen, hör nicht auf, Gott ein vorzujammern. Ich weiß, wie ätzend das sein kann. Ein unserer Kinder hat die besondere Gabe, zu jammern und zu jammern und zu jammern und zu jammern. Bis du irgendwann keine menschliche Kraft mehr hast, das zu ertragen. Aber Gott ist Gott. Der hat Kraft, unser Gejammer zu ertragen, verstehen Sie? Er hat diese Kraft, unser Jammern zu ertragen und es zu hören. Es gibt sogar eine Geschichte, die Jesus selbst erzählt hat, von einer sogenannten Witwe, die hat versucht, bei einem Richter ihr Recht einzuklagen und hat sogar gejammert und geklagt und jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag. Das ist nur Geschichte nur von Jesus, um deutlich zu machen, am Ende hat er nachgegeben. Und wenn schon ein Mensch irgendwann mal nachgibt, wie viel ist Gott, der ein liebender Papa ist? Der liebende Vater im Himmel. So, ein nächstes Bild, eine nächste Vorstellung, die wir vielleicht von Gott haben, ist, Gott liebt mich nicht, er hat mich nicht lieb oder vielleicht höchstens bedingt, vielleicht unter bestimmten Voraussetzungen. Manche glauben auch, Gott will mich bestrafen. Ich finde es leidlich, dass wir mit Christen zu tun haben, die sagen, die Pandemie ist eine Strafe Gottes. Wir finden keine biblische Grundlage dafür, dass er mit Seuchen uns die weltweite, auch die weltweite Gemeinde, alle, die ganze Menschheit einfach grundsätzlich bestraft. Haben wir keinen Hinweis zu. Ja? Aber auch vielleicht im eigenen Leben. Das heißt, er bestraft mich, was ich durch Krankheit oder durch Arbeitslosigkeit, durch böse Menschen, die mir Unrecht tun, weil er mit mir nicht zufrieden ist. Weil ich vielleicht nicht das gemacht habe, was er von mir will. Schlimmstenfalls weiß ich noch nicht mal, was er von mir will, aber er bestraft, macht er schon mal. Weil ich ja nicht weiß, was ich will. Als wären wir diese brutalen Regime, ja, es gibt so Regime, ich weiß nicht, von den Roten Khmer und überhaupt in den kommunistischen Regierungen, aber ich glaube bei den Nazis vielleicht auch, das weiß ich nicht. Also, da wurdest du schon dafür bestraft, dass du nicht wusstest, wie du dich richtig verhältst. Damit du ja schon mal daraus lernst, im Vorfeld, ja. Manche haben so ein Bild von Gott. Oder Gott hat andere Liebe als mich, weil dem es ja so gut geht. Und manchen geht es wirklich so viel besser. Ja, die haben mehr Geld und mehr Erfolg und sehen besser aus und die kriegen mehr Lob für das, was sie machen und auf die hört man mehr und so. Ja, das ist so. Aber es sagt nichts darüber aus. Das ist nicht das Gleiche, dass wir glauben könnten, deswegen liebt mich Gott weniger. Eine gesunde Seele kann, also gesunde Eltern zum Beispiel, wo ihre Seele gesund ist, können ihre Kinder gleichmäßig lieben, obwohl sie unterschiedlich sind. Und sich unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Und kranke Seelen können das nicht. Deswegen gibt es Eltern, die ihre Kinder unterschiedlich bewerten und lieb haben. Das ist schlimm für die Kinder, die das erleben. Aber Gott ist nicht ein Mensch. Gott ist nicht krank in seiner Seele. Er kann uns alle und hat uns alle auf gleiche Weise lieb, obwohl sich diese Umsetzung der Liebe unterschiedlich darstellt in unseren Persönlichkeiten, in unserem Leben. Oder Gott gönnt mir nichts bei der Frage, Gott liebt mich nicht, vielleicht höchstens unter bestimmten Bedingungen. Gott gönnt mir nicht, das war ein Thema in meinem Leben. Ich hatte das Gefühl, meine Mutter gönne mir nichts. Also, das muss ich als Erwachsener erstmal kapieren. Da war ich in den 40ern, ja, in meinen 40ern. Also vor ein paar Tagen, ich bin ja noch ganz jung. Ne? Das war mein Thema. Und wisst ihr, warum das mein Thema war? Meine Mutter, die eine gläubige Frau ist, aber so lebte, ich empfand das so, das war ihre Botschaft, die habe ich so gedeutet, ob das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich ihr das nur unterstellt, ja, aber ihr Verhalten habe ich so gedeutet, meine Mutter gönnt mir nichts. Und da sie eine gläubige Frau war und immer von Jesus redete, entwickelte in mir das Bild, die Sorge, vielleicht, wenn dieses und jenes in meinem Leben nicht gelingt, gönnt mir Gott das eben nicht. Und die Befürchtung, vielleicht liebt mich ja Gott auch nur bedingt, weil ich bestimmte Dinge leisten muss, wie ich bei meiner Mutter bestimmte Dinge leisten muss, um geliebt zu sein. Oder Gott ist ein unfairer Richter. Wenn das das Bild ist, macht das was mit uns und mit unserer Beziehung zu Gott. Und ich guck mal, wenn wir uns an die Zweifel dieses einen Sohnes anschauen, aus dem Bericht von Jesus, dieser nicht ein Bericht aus seiner Geschichte, seinem Gleichnis, da ist dieser Sohn, der sagt, der zurückkehren will, der sich überlegt, sollte ich vielleicht, nachdem ich auf dem falschen Wege war, mich von meinem Vater entfernt habe, wenn wir vielleicht sagen, ja, ich habe mich von Gott entfernt, vielleicht war ich auf einem falschen Wege, darf ich denn zurückkehren? Dieser Sohn hat sich überlegt, soll ich denn wirklich zurückkehren? Wird mein Vater den mich wieder annehmen? Ich werde es mal versuchen, dass ich vielleicht als Hilfsarbeiter einen Job kriege bei meinem Vater. Er hatte gar nicht die Vorstellung davon, er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Vater ihm sagt, ey Junge, du bleibst mein Junge. Ja, wenn du zurückkommst, dann mache ich eine Party. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Vater sogar schon, wird ja berichtet, dass schon draußen stand, scheinbar täglich geguckt hat, vielleicht, wann kommt mir ein Junge nach Hause? Vielleicht kommt er wieder zurück. Und dass sein Vater ihm noch entgegenrennen würde. Davon hatte er keine Vorstellung. Warum auch immer. In Vers 20 heißt es, gucken wir mal eben, Lukas 15. Als aber der Sohn noch entfernt war, sah ihn sein Vater, er hatte Mitleid mit seinem Sohn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Nächste Folie. Und darum die Frage für Sie, für dich. Was ist deine Sicht von Gott? Was ist deine Vorstellung von Gott? Was muss Gott vielleicht bei dir heilen? Wo ist Heilungsbedarf? Wir können das auch übrigens anwenden beim Bibellesen. Also ich mache ja sowieso immer, ermutige, lest die Bibel, nicht nur in der Bibelstunde, mach das eigenständig. Ja? Und lest die Bibel mal aus der Perspektive, was wäre, wenn mein kaputtes Bild von Gott, dieses Verletzende, das ich jetzt lange ausgeführt habe, wenn vielleicht das Gegenteil die Wahrheit wäre. Was wäre eigentlich, wenn Gott mich doch bedingungslos liebt? Was wäre, wenn er sich tatsächlich für mich interessierte? Was wäre, wenn Gott nicht abgelenkt ist? Was wäre, wenn doch Gott reagiert, nur vielleicht auf andere Weise? Also, wenn wir das Negativbild von Gott umkehrten und danach die Bibel lesen, würden wir vielleicht die Dinge tatsächlich in der Bibel entdecken, wie das, was ich gerade schon gepredigt habe. Zweiter Punkt. Wie sehen Sie sich selbst? Wie siehst du dich selbst? Was hast du ein Bild von dir selbst, eine Vorstellung von dir selbst, wer du bist? Wäre mal interessant, wenn wir uns jetzt Zeit nehmen, einen Satz über sich selbst zu sagen, eine Aussage. Wer bist du? Nicht Beruf und so, ja? Nicht Stand in der Ehe, sondern wer bist du? Wäre mal interessant, welche Sätze rauskommen. Oder was würdest du sagen, hätte Mama oder Papa über dich gesagt? Oder der Mensch, Oma, Opa, der dich großgezogen hat, wenn der einen Satz über dich sagen sollte, wer bist du dann? Könnt ihr mal die Gedanken mitnehmen, mal aufschreiben oder tippt ihr gleich in euer Telefon, in euer Smartphone. Wer bist du? Wie siehst du dich selbst? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, über sich etwas zu sagen. Zum Beispiel, ich bin der Mittelpunkt. Alles dreht sich um mich. Ich habe recht. Und manche grinsen, zum Glück, vielleicht weil die Leute kennen, die so leben. Es ist nämlich nicht selten, fast, würde ich sagen, 100%, dass wir alle an uns selbst denken. Und glauben, zumindest leben wir so, als seien wir der Mittelpunkt. Niemand würde das von mir sich sagen. Aber wir haben alle davon die Vorstellung, eigentlich muss man auf mich hören. Eigentlich habe ich recht. Andere müssen sich bei mir entschuldigen. Andere können von mir lernen. Meine Antwort ist eigentlich immer die cleverste, wenn ich denn antworte. Die anderen könnten sie an mir mal messen. Und du hältst dich an die Starken und an Bedeutenden. Mein Schwiegervater sagte mal zu mir, da hatte ich mit einem Asylbewerber längerer Zeit zu tun, der sagte, Nils, du hast den falschen Umgang. Das ist nicht der richtige Mensch. Du musst nach Menschen, dich an Menschen halten, die Karriere machen, die dir was bringen fürs Leben, aber nicht solche. War mein Schwiegervater, erfolgreicher Mensch. Und am Ende, als er dann in Rente war, keinen mehr hatte, der sich für interessierte, weil dann die Karriere ja zu Ende war. Und einsam, die Beerdigung war relativ einsam. Die ganzen wichtigen Leute, von denen er sagte, du musst dich an solche Leute halten, die waren nicht an seinem Grab. Ich bin der Mittelpunkt, laut oder leise. Manche beklagen und bejammern sich, weil sie sagen, eigentlich müsste man mich viel wichtiger nehmen und viel ernster nehmen und deswegen bin ich so bedauernswert. Wenn das unser Bild ist, mir steht etwas zu, dann werden wir entsprechend leben und andere verletzen und auch verletzt werden, weil das oftmals nicht erfüllt wird. Und dann sind wir verletzt, vielleicht auch Gott gegenüber sauer oder anderen Menschen in der Gemeinde oder in der Ehe, unseren Kindern gegenüber sauer, weil die Kinder uns nicht in den Mittelpunkt ihres Lebens setzen, spätestens wenn sie erwachsen sind. Auf einmal sind wir nicht mehr im Mittelpunkt ihres Lebens. Und dann habe ich mit alten, verbitterten Eltern zu tun, die sagen, was habe ich alles für mein Kind getan und das habe ich jetzt davon. Weil sie glauben, sie hätten ihre Kinder versorgt, damit sie am Ende ihres eigenen Lebens der Mittelpunkt ihrer Kinder sind. Stimmt aber nicht, weil es nicht funktioniert. Weiß ich ja selbst, weil ich ja noch immer Kind meiner Eltern bin. Dieser eine Sohn aus der Geschichte, die Jesus erzählt hat, der sagte, Vater, gib mir das, was mir zusteht. Und der Vater macht das, gibt ihm das und er trägt die Konsequenzen daraus. Er verprasst alles, kann damit gar nicht umgehen. Zweites, wie man sich selbst sehen kann, welches Bild man von sich haben kann, ist, ich bin ausgeschlossen. Das Gegenstück von dem, ja, Mittelpunkt zu sein. Ob, ne, im Mittelpunkt ist man in der Mitte oder man hat den Eindruck, ich bin außen vor. Das Bild kann man auch von sich haben. Dass man von sich glaubt, ich bin es nicht würdig. Dieser erste Sohn in der Geschichte sagt, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Der Vater sagt, du bist immer mein Sohn, hat mit Würde doch nichts zu tun. Ja, ich bin dein Papa, du bist mein Sohn. Und alle Geschöpfe sind für Gott relevant und interessant. Du stehst nicht außen vor, du bist für Gott nicht weniger relevant. Aber du bist auch nicht der einzige Mittelpunkt in Gottes Leben. Sondern du bist ein davon, wie viel haben wir? 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Aber gleichwertig. Und genau diesen Wert hast du. Aber du bist nicht ausgeschlossen. Aber manche verhalten sich so. Und wenn sie das glauben, ich bin ausgeschlossen, dann halten sie sich für ein Opfer. Sagen ich, ja, ich bin der arme Drecksack, mit dem man ja machen kann, was man will. Wieder eins meiner Kinder, ich habe den Eindruck, die hat den Begriff des Selbstopfers ja erfunden. Ja. Die jammert und jammert. Und wenn es was zu heulen gibt, dann immer so, weil der andere ihr Unrecht getan hat. Ja, und viele sind als Erwachsene auch so. Die sind immer Opfer. Der hat mir was gesagt, der hat mich doof angeguckt, der hat irgendeine Bemerkung gemacht. Ich habe meinen Platz nicht gekriegt in der Gemeinde, der hat mir den Parkplatz weggenommen, der hat nicht zugehört, der hat nicht zurückgerufen und die SMS war komisch formuliert. Was auch immer, oder? Die sind immer Opfer. Der andere hat mich wieder hat irgendwas mit mir gemacht. Und dann kommt noch ein anderer Begriff dazu. Das habe ich nicht verdient. So, das habe ich nicht verdient. Es ging ja bei all unserem Leben immer um Verdienst. Und da merken wir, was unser Problem ist. Wir glauben immer, es ging um Verdienst. Ihr Lieben, es geht nicht um Verdienst, es geht um Gnade. Gott hat uns nicht lieb, weil wir es verdient haben, sondern Gott wendet sich uns zu, weil das seine Rolle uns gegenüber ist. Unsere Kinder haben nicht verdient, dass wir sie lieben, sondern das ist unsere verdammte Pflicht, Entschuldigung, für Eltern, muss ich mal so krass sagen, weil ich mich aufregen kann über Eltern, die ihrer Pflicht, ihres Auftrages nicht nachkommen, wenn sie Kinder in die Welt setzen, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Das hat nichts mit Verdienst zu tun, die Kinder haben nichts geleistet dafür, dass sie Liebe bekommen müssen. Das wäre ja schlimm, wenn sie nur dann geliebt würden, wenn sie das auch verdient hätten. Nee, das ist ihr Recht. Weil das ein Menschenrecht ist, von den Menschen geliebt zu werden, die für sie zuständig sind. So, ich habe es verdient. Das ist der falsche Ansatz. Dieser andere Bruder sagt das, der ältere Bruder, das habe ich doch verdient. Ich war dir treu, ich habe gearbeitet, ich war fleißig. Ich habe dir immer, ja, ich habe immer das getan, was du willst. Und dann glaubte der Bruder, das sei sein Recht. Der Vater sagt, Junge, das Recht hättest du so schon längst nehmen können. Da brauchst du nicht auf Recht pochen. Was mir gehört, gehört dir. Hallo? Nimm dir doch dieses Kalb, mach eine Party. Lad mich ein, ich feiere mit. Oder auch nicht, ja? Also was ist deine Sicht? Ich habe bewusst nur diese zwei Punkte gewählt bei der Frage, wie siehst du dich selbst? Weil nach meiner Beobachtung sind das die beiden Schwerpunkte des Selbsteinschätzens. Entweder sich in die Mitte zu setzen oder sich außen vor zu setzen. Aber wenn, je nachdem, wie massiv dieses eigene Bild von sich ist, ist man verletzt. Oder verletzt auch andere. Dritter Punkt. Wie sehen Sie die anderen? Ah ja, da haben wir das hier, diese beiden Extreme, Mittelpunkt und Opfer. Das droht sich über uns immer weiter auseinanderzuziehen. Ja? Je massiver man in einer Denkweise ist, umso mehr entfernt man sich auch von den anderen. Dankeschön. Hier auch die Frage, was ist deine Sicht darauf? Ja, vielleicht auch hierzu sich zu fragen, ticke ich dazu, neige ich dazu, mich eher als Mittelpunkt zu sehen? Neige ich dazu, mich eher als Opfer zu sehen, mich außen vor zu fühlen? Ich will mich neu lernen, so zu sehen, wie Gott mich sieht, damit ich mich nicht in eine Extreme nach außen oder in die Mitte zu drängen sehe und auch nicht verletzt sein muss. Wie sehen die anderen? Wie sehen wir die anderen? Wie siehst du die anderen? Es hat viel damit zu tun, welches Bild wir von Gott haben. Wenn wir das Bild von, die Vorstellung von Gott haben, wie ich sie vorhin beschrieben habe, dann werden wir es auf Menschen übertragen. Weil wir Gott nicht sehen können, machen wir das mit Menschen, ja, mit denen wir umgeben sind. So, wenn wir eine bestimmte Vorstellung von Gott haben, kommen wir vielleicht auf die Überlegung, andere könnten mir Leid antun. Wenn man diese Sorge hat, andere sind ungerecht zu mir, sie werden mir Leid antun, wird man entweder selber von sich aus schon mal selber Leid austeilen, ja, dann schützt man sich schon mal. Selber, wer selber verletzt, Angriff ist die beste Verteidigung, wird man vielleicht nicht so verletzt. So, man geht schon davon aus, allein die Mimik, der Tonfall, die Wortwahl, ja, da ist schon klar, was da kommen wird. Wenn wir diese Erwartung vom anderen haben, dann werden wir auch verletzt werden, weil wir das eigentlich schon erwarten. Und dann kann der andere auch reden, wie er will. Und noch so blumig und noch so nett. Ich hatte einen Konflikt mit einem Menschen, der schon sehr massiv mir das Leben schwer macht. Dann war es auch noch mein Mitarbeiter. Ja, ich war sein Vorgesetzter. Ich habe ihm freundliche Mail zum Geburtstag geschrieben und so weiter, um immer wieder deutlich zu machen, Jung, ich bin für dich. Irgendwann schrieb er mir, hör auf mit deinen Mails oder deine, ich, ja, also die Mail machte deutlich, er glaubte mir nicht ein Wort. Er stellte sich einfach vor, sein Regionalleiter ist nicht für ihn. Das war sein Bild. Ich konnte da machen, was ich wollte. Kennt ihr vielleicht auch. Aber diese Sicht auf den anderen, je stärker das wird, der andere wird mir Leid antun, umso mehr wird sich das verfestigen und wir werden uns automatisch voneinander trennen und der andere, wir können gar nicht zusammenkommen. Vielleicht nicht, weil der andere doof ist, sondern weil ich das so deute. Weil das meine Bewertung ist. Dem anderen keine Chance geben. Vergleichbar ist der nächste Ansatz. Andere werden mich für ihre Zwecke missbrauchen. Bei dem älteren Bruder in dieser Geschichte von Jesus habe ich den Eindruck, das war das Bild von ihm, was er auch sagte, der Vater missbraucht oder nutzt mich aus. So, nicht missbraucht. Nutzt mich aus. Maloch hier, was habe ich davon? Wenn ich helfe, werde ich ausgenutzt. Wenn ich was mache, werde ich ausgenutzt. Ich habe genug Gemeindekonflikte auch, immer wieder, wo das sich irgendwann herausstellt, wo Leute sagen, die kriegen zum Beispiel teilweise keine Mitarbeiter oder keine Leiter, ja, in den Gemeinden. Warum? Weil die Verantwortung übernehmen, die ihre Zeit und Kraft, aber damit auch ihren Nacken zur Verfügung, ja, hinstellen, die kriegen auch noch Hiebe drauf, auf ihren Nacken. Statt Anerkennung und Dankeschön und Ermutigung und die Idee, oh Mensch, wenn mir das so gut gefällt, wie kann ich dich noch entlasten, kommen sie nicht, sondern kriegen noch Schimpf und Schande. Und die Basis merkt, wenn du gefragt wirst, mitzuarbeiten, zu mitzuleiten, mit in die Gemeindeleitung oder in eine Gruppe oder so, lass die Finger davon. Da hast du nur Scherereien. Und in der christlichen Gemeinde. Ich hoffe, euch geht das nicht so hier. Und wenn es euch so geht, dann ist es gut, dass ich sag. Ja? das ich sage, damit ihr es hört und sagt, ey, vielleicht mache ich mich hier schuldig an Menschen. Weil Menschen das erleben und sagen, hier wirst du ausgenutzt, aber vielleicht oder für ihre Zwecke missbraucht. Dann klärt das, schafft Heilung, redet miteinander und sagt, ich fühle mich ausgenutzt, ich fühle mich überfordert, weil ich mich hier engagiere, aber ich merke den Eindruck, ich habe eher Last daran als Freude, weil ich den Eindruck habe, dass ich werde ausgenutzt dafür, dass ich mich engagiere. Oder wenn ich etwas von mir preisgebe, wenn ich mich öffne, wenn ich mal meinen Herzschmerz, meine Enttäuschung formuliere, dann wird das gegen mich verwandt. Dann bin ich verbrannt. Dann behandelt man mich nachher und missbraucht das gegen mich, verwendet das gegen mich. Ein anderes Bild könnte genau andersrum sein, nächster Satz, andere brauchen mich nicht. Das ist auch ein Bild, vielleicht besonders unter denen, die mal eine Leitungsverantwortung hatten, die mal Gemeindeleiter waren, Jungscherleiter, die abgelöst werden aus einem Arbeitsbereich, den andere gut machen oder vielleicht nicht so gut, wie sie es immer gemacht haben und jetzt machen sie es anders. Und sie werden auch nicht mehr gefragt. Das war für mich eine ganz neue Erkenntnis in meiner Gemeinde, wo ich Pastor war. Und meine Gemeindeleiter fragen mich nicht mehr. Nö, gar nichts fragen die mich. Ich habe einen neuen Pastor. Ich bin sogar sein Vorgesetzter. Aber ich spiele in meiner Gemeinde keine Rolle. Ich muss immer fragen. Meine Gemeindeleiter muss ich fragen, ja, mit denen ich Ältester war, was sie von dieser oder jenen Idee halten. Es ist gut, es ist richtig. Aber ich gehe nicht als ein Verletzter daran und sage, oh, ich armer Kerl. Die anderen brauchen mich ja nicht. Sollst du sagen, nein, wie gut, man braucht mich nicht. Diese Gemeinde hat einen neuen Pastor. Diese Leiter machen die Arbeiten ohne mich gut weiter. Ich habe einen neuen Auftrag. Und ich hoffe, dass ich das anwenden werde, wenn man mich wirklich gar nicht mehr braucht, weil ich alt und schwach bin. Und loslasse und sage, wie schön, dass man mich nicht braucht. Ein gutes Zeichen. Wenn das nicht passiert, weil man mich verachtet oder so, ja, sondern einfach, weil das ein gutes Zeichen ist. Was ist deine Sicht? Wieder diese Frage von vorhin. Was ist deine Sicht auf andere? Was ist hier vielleicht zu korrigieren in deinem Leben? Habt ihr die Predigt aufgenommen? Dann hört sie euch später nochmal an. Ich glaube, es stecken so viele Sachen drin, die kann man sich gar nicht merken, dass ihr das nochmal macht. Und euch das mal selber in einer ruhigen Stunde nochmal anhört und Notiz macht und diese Fragen mal versucht für euch zu beantworten und zu merken, oh ja, das ist vielleicht gut, dass ich das mal anpacke tatsächlich auch. Und mit Leuten mal darüber reden und sagt, fällt dir eine Bibelstelle ein, die mein Bild korrigiert? Mein Bild von Gott, mein Bild von mir selbst, mein Bild von anderen. Wo findest du, kennst du Bibelstellen, die das mein Bild verändern können, damit das heil werden kann? Dann wendet ihr euch an den Heiland, an den Herrn Jesus und sagt, bitte, lieber Heiland, mach das heil, was hier verletzt ist. Weil ich eine bestimmte Vorstellung hatte, die ich gedeutet habe, aber die von dir gar nicht von dir kommt. Ein letzter Satz. Müsste da noch stehen. Genau. Geh nochmal zurück. Also das war müsste die letzte Folie sein. Wer Jesus sieht, sieht Gott. Jesus hat mal von sich gesagt, wer mich sieht, wer Jesus sich anschaut, wie er ist, so sein Wesen, der kann sehen, wie Gott ist, wie der Vater im Himmel ist, was seine Art ist. Darum schaut euch Jesus an. Lest die Bibel aus der Perspektive und guckt mal, Mensch, wie ist Jesus eigentlich mit Leuten umgegangen? Wie hat er Situationen bewertet? Und das kann ein erster Ansatz sein, dass deine Seele heil wird. Ich bete noch und danach gibt es eine Gebetsgemeinschaft, ne? Ist richtig? Genau. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für die Geschichte, die Jesus erzählt hat, die Lukas aufgeschrieben hat von diesen beiden Brüdern. Ich danke dir, dass du der Heiland bist und dass du unsere Seele heil machen kannst. Und du weißt, wie wir denken, wie wir ticken, was uns wichtig ist, wie wir Dinge bewerten. Und ich bitte dich, lass das nichts in meinem Leben nicht los, in unserem Leben nicht los. Lass das, was mich heute angetriggert hat, angespitzt hat, nicht einfach jetzt wieder verschwinden im Alltag dieses Tages nach dem Mittagessen oder so, sondern lass das eine Wirkung haben, die mich heil macht und dadurch vielleicht auch Beziehungen zu Menschen noch heil werden können. Danke dafür. Amen. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit nicht so wirklich in die Kamera geguckt. Ist sie da